Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen. Ihr habt ja wunderschöne Räumlichkeiten. Ich würde sagen, erster Platz. Ich komme ja in vielen Gemeinden rum und muss sagen, erste Sahne hier. Und ja, ist immer gut, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat. Darum will ich mich vorstellen. Name schon gefallen, Gerhard Pfeiffer. Ich bin jetzt seit gut 6 Jahren Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors Deutschland. Das heißt, ich besuche Gemeinden wie euch, Sonntagmorgen, aber auch unter der Woche, quasi von Jungschar bis Seniorenkreis, ist alles drin. Ja, ich war vorher 20 Jahre Pastor einer freien Gemeinde, ganz ähnlich wie ihr es hier seid. Noch davor war ich 11 Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz tätig und noch davor habe ich 6 Jahre Theologie studiert an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel, früher VETA. Vielleicht kennst du ein oder andere. Ja, wer so ein bisschen mitgezählt hat, kann jetzt ohne weiteres feststellen, dass ich tatsächlich so alt bin, wie ich aussehe. Ich bin auch schon 38 Jahren, Gott sei Dank, glücklich verheiratet mit meiner Frau Brigitte. Und die hat was Besonderes gemacht. Als ich mit diesem Dienst bei Open Doors angefangen habe, hat sie sich entschieden, mit mir mitzukommen. Also sie ist eigentlich zu 90% dabei, betreut den Büchertisch, hat auch alle Bücher gelesen, also ihr könnt sie da fragen, was steht in dem Buch, und sie kann es euch ungefähr erzählen. Und genau, und wir haben zwar 4 Kinder, die sind aber alle schon erwachsen, zwischen 30 und 37 Jahren alt, und wir haben auch schon 5 Enkelkinder. Und wohnen tun wir in der Nähe von Lörrach, heute Morgen 1:35 von hier. Das Thema heute, Christsein in der Verfolgung. Was hat denn das mit uns zu tun, hier in Deutschland? Wenn man so in den Evangelien liest, dann wird man feststellen, dass Jesus seinen Jüngern immer wieder Verheißungen mit auf den Weg gegeben hat. Und manche Verheißungen, die waren richtig gut. Zum Beispiel Matthäus am letzten, da steht, letzter Vers im Matthäus-Evangelium: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich glaube, da haben sich die meisten von uns schon mal festgehalten an diesem Vers. Jesus, du hast doch gesagt, du bist da. Es gibt aber auch andere Verheißungen, wo ich mir vorgestellt habe, dass die Jünger gedacht haben, ups, hört sich nicht so prickelnd an, hoffentlich passiert es nie. Eine davon steht in Johannes 15, Vers 20, da sagt Jesus, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Die große Frage ist ja, wenn man das so hört, wurde denn Jesus verfolgt? Ja, es ging ja schon los, als er ein Baby war. König Herodes, der wollte das Jesuskind umbringen lassen und Maria und Josef mussten dann nach Ägypten fliehen, wo sie 2 bis 4 Jahre als Flüchtlinge gelebt haben, bevor sie wieder nach Israel zurückgekehrt sind. Und dann, wo Jesus seinen Dienst angefangen hat, diese 3 Jahre, da kann man auch immer wieder lesen, dass er angefeindet wurde, entweder war er Baal, einmal wollten sie ihn sogar einen Abhang hinunterstoßen, aber Gott hat dafür gesorgt, dass er einfach weggehen konnte. Und am Ende seines Lebens, da hat Jesus sozusagen die ganze Bandbreite von Verfolgung, also alles, was es an Verfolgung gibt, an seinem eigenen Leib erlebt. Er wurde ja gefangen genommen, er wurde verhört, geschlagen, verspottet, gegeißelt, man könnte sagen gefoltert, und schließlich ans Kreuz genagelt, was wirklich so ziemlich der grausamste Tod ist, den man überhaupt erleben kann. Also die Römer haben übrigens die Kreuzigung eines Tages abgeschafft, weil sie gesagt haben, das ist eigentlich zu grausam. Das hat Jesus für uns erlitten, also die ganze Bandbreite von Verfolgung. Und er hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und wenn man dann weiter liest in der Apostelgeschichte, dann sieht man, jawohl, diese Verheißung hat sich sofort erfüllt. In den ersten Kapiteln liest man schon, dass die Apostel mal ins Gefängnis gewandert sind, dann wird Stephanus gesteinigt, Jakobus mit dem Schwert hingerichtet. Irgendwann wird es so schlimm, dass die meisten Christen sogar aus Jerusalem fliehen, um ihr Leben zu retten. Und man kann wirklich sagen, angefangen von der Apostelgeschichte, die ganze Kirchengeschichte hindurch, bis heute, gab es immer irgendwo Christen, die um des Glaubens willen verfolgt wurden. Man kann sich fragen, was macht denn Verfolgung mit der Gemeinde Jesu? Und es gibt einen Mann, der heißt Dr. Johannes Reimer, der kennt sich gut mit Kirchengeschichte aus und mit Verfolgung. Und der kommt zum interessanten Schluss. Er sagt, noch nie in der Geschichte der Kirche gab es eine Zeit, in der die Verfolgung der Kirche geschadet hat. Der Kirchenvater Tertullian hat um das Jahr 200 die bekannte Aussage geprägt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Er hat ja im Römischen Reich gelebt, wo tatsächlich Christen damals so richtig hingerichtet wurden, um ihres Glaubens willen, vielleicht auch in Schauprozessen. Und seine Feststellung war, ja, es werden Christen getötet, um ihres Glaubens willen, aber es ist gerade so, als würde ein Samen in den Boden gelegt und es kommen da 10, 20, 30 andere Christen dafür oder Menschen zum Glauben an Jesus. Und es war tatsächlich so damals, bei solchen Schauprozessen konnte es sein, dass Christen singend in den Tod gegangen sind. Und das hat die Leute ins Nachdenken gebracht. Was haben die für einen Glauben, dass die so in den Tod gehen können? Und so sind Menschen sogar bei solchen Hinrichtungen zum Glauben an Jesus gekommen. Und wenn man so hinschaut, dann kann man feststellen, oft gehen Verfolgung und Erweckung oder auch Erweckung und Verfolgung miteinander einher. Manchmal bricht irgendwo Erweckung aus und dann kommt Verfolgung. Aber manchmal gibt es auch Verfolgung und die Verfolgung, die bewirkt zunächst mal unter den Christen Erweckung und dann geht es weiter zu anderen Menschen. Heute sind wir genau dieses Phänomen in der ganzen islamischen Welt. Auf der einen Seite, da nehmen die Ausbreitung und die Gewalt islamistischer Gruppen massiv zu. Auf der anderen Seite kommen Tausende, wenn nicht Millionen Muslime zum Glauben an Jesus. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, wo uns mal so ein bisschen einführt in diese Seite der Verfolgung.
Zunehmende Gewalt gegen Christen in Subsahara-Afrika. 4 der 10 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden, liegen in der Region südlich der Sahara. Politische Instabilität und der Zusammenbruch staatlicher Autorität sorgen für rechtsfreie Räume, in denen Christen besonders verwundbar sind. Islamistische Gruppen verüben zahllose Angriffe auf christliche Gemeinden und Dörfer. Millionen von Christen sind auf der Flucht.
Ja, islamische Extremisten, sie haben sich zum Ziel gesetzt, dort in Subsahara-Afrika sogenannte Kalifate zu errichten, also islamische Herrschaftsbereiche, wo dann auch das islamische Recht, die Scharia, gilt. Und deswegen gehen sie massiv gegen Christen vor und auch gegen Muslime, die sich ihnen entgegenstellen. Und wir werden nachher noch ein bisschen mehr darüber hören. Das ist die eine Seite, die der Verfolgung, und dann gibt es auch noch die Erweckung, dass viele Muslime zum Glauben an Jesus kommen, und auch dazu ein kurzes Video.
Durch das weltweite Erstarken islamistischer Gruppierungen erscheint der Islam oberflächlich gesehen auf dem Vormarsch. Doch gerade die Gewalt der islamistischen Gruppen bringt viele Muslime dazu, ihren Glauben ernsthaft zu hinterfragen. Will ich wirklich zu einer Religion gehören, die den Tod von Andersgläubigen und Abweichlern fordert? Auf der Suche nach Antworten stoßen immer mehr von ihnen auf christliche Angebote, etwa im Fernsehen und im Internet. Es herrscht eine nie dagewesene Offenheit für den christlichen Glauben in der islamischen Welt. Darüber hinaus begegnet Jesus Christus weltweit Muslimen in Träumen und Visionen. Seine Gemeinde wächst, gerade in der islamischen Welt.
Abu Atala, ein ägyptischer Konvertit, er stellt fest, in den letzten 40 Jahren sind mehr Muslime zum Glauben an Jesus Christus gekommen als in 14 Jahrhunderten zuvor. In 40 Jahren mehr als in 14 Jahrhunderten, unglaublich. Gott wirkt natürlich durch das Zeugnis von Christen, aber auch durch Medien. Also jeder hat auch in der islamischen Welt ein Handy, fast jeder, und man kann da auch ins Internet, und so stoßen viele auf der Suche nach vielleicht nach dem Sinn des Lebens, oder sie haben sich vom Islam abgewandt, sind auf der Suche, sie stoßen auf christliche Seiten und dadurch hören sie das Evangelium, werden Christen Und die Besonderheit in der islamischen Welt sind Träume oder Visionen. So haben wir gehört. Und der Abu Atala sagt dazu, viele Muslime kommen durch Träume zum Glauben. Im Westen halten wir Träume für eine Art Müllcontainer des Unbewussten und messen ihnen nicht so viel Bedeutung bei. Im Osten dagegen haben Träume einen hohen Stellenwert. Ich habe von einem Muslim gehört, dass er hat gesagt, wir sehnen uns danach, dass Allah uns im Traum begegnet. Denn das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, mal so Allah richtig zu erleben, weil sonst ist er eigentlich recht weit weg. Also sie wünschen sich Begegnung mit Allah im Traum. Und das nutzt Jesus aus. Er erscheint ihnen im Traum, meistens als eine weiße Gestalt, als eine Lichtgestalt. Also es geht immer Licht oder Liebe von ihm aus oder beides. Und es kann ganz verschieden sein. Manchmal erzählt er nach und nach das Evangelium. Ich kenne jemanden aus Somalia, dem ist Jesus über 20 Mal im Traum begegnet, bis er einigermaßen verstanden hat, worum es beim Evangelium geht. Bei anderen gibt Jesus Hinweise, zum Beispiel, wie sie einen Christen treffen können oder wie sie an eine Bibel drankommen. Es ist ganz verschieden. Also ihr habt zum Beispiel in eurem Heft, das ihr auf eurem Platz liegen habt, Gottes verborgenes Wirken, sind auch zwei Geschichten drin, wo Jesus Muslimen in Träumen begegnet ist und sie dann zum Glauben gekommen sind. Aber wir haben auch ein Buch, das heißt Träume und Visionen. Da sind 23 Erlebnisberichte drin aus der ganzen islamischen Welt, wo man einfach mal sehen kann, wie Jesus das macht. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, in einem islamischen Land, jemand kommt zum Glauben durch einen Traum, glaubt jetzt an Jesus, muss aber vielleicht seinen Glauben ganz verborgen leben, weil er weiß, wenn es bekannt wird, werde ich vielleicht getötet oder ich muss zumindest fliehen. Wie geht es dann? Was geschieht mit diesen Geschwistern? Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die das ein bisschen zeigt, was so geschehen kann. Rafia Abar, sie war Professorin für Islamwissenschaften für Frauen an der Muhammad ibn Saud Universität in Riyadh, also der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Sie hat ein paar Studentinnen, eine davon war die Mina. Und beiden ist Jesus ganz unabhängig voneinander im Traum begegnet und beide kommen zum Glauben an Jesus und halten ihren Glauben aber geheim, weil sie wissen, das könnte fatale Folgen für sie haben. Aber beide bekommen Zugang zu einer geheimen Bibelstudiengruppe an der Uni von Riyadh. Und da stehen sie sich eines Tages gegenüber. Die Professorin für Islamwissenschaften, die Studentin für Islamwissenschaften in einer christlichen Bibelstudiengruppe. Man kann sich vorstellen, die waren total baff, als sie sich gesehen haben, haben sich aber natürlich gefreut und haben gesagt, jawohl, jetzt können wir auch mal so zusammen reden und sie werden unseren Glauben austauschen und auch füreinander und miteinander beten. Eines Tages entdeckt die Familie von Mina, dass sie Jesus nachfolgt. Und ein Onkel, der schlägt auf sie ein und sagt, lass ab von deinem Glauben, kehr zum Islam zurück und ich lass dich in Ruhe. Aber Mina, sie ist Jesus treu und dieser Onkel schlägt sie tatsächlich tot. Und wir können uns vorstellen, was das für ein Schlag war für Rafia und auch für die ganze Bibelstudiengruppe. Und Rafia, sie wusste genau, sie würde ihren Glauben auch nicht mehr lange geheim halten können. Und deswegen geht sie in die Offensive. Und beim Abendessen, wo ihr Mann und auch ein Onkel mit Familie zu Gast sind, steht sie auf und sagt, ich liebe Jesus, ich folge jetzt ihm, ich bin keine praktizierende Muslimin mehr. Und sie denkt, das ist ihr Todesurteil. Aber ihr Mann und ihr Onkel, ja, sie reagieren bestürzt, aber sie tun ihr nichts an. 2 Tage später, ihr Mann ist auf Geschäftsreise, sie lag im Bett, hatte schon geschlafen, wacht von einem Geräusch auf, dann sieht sie, wie 2 Gestalten jeweils neben ihrem Bett stehen, beide mit einem Messer bewaffnet, beides Onkel von ihr. Und der eine Onkel sagt, Rafia, wie konntest du solch eine Schande über unsere Familie bringen, indem sie Christ geworden war? Das war Schande. für sie. Und es war klar, sie wollten sie töten, um diese Schande von der Familie wegzunehmen. Und es ist interessant, das Wort Ehrenmord im Deutschen, wenn man das wörtlich aus dem Arabischen übersetzt, dann heißt das die Schande oder den Skandal wegwälzen oder abnehmen. Und Rafia, sie betet noch, ich liebe dich, Jesus, ich lege mein Leben in deine Hände. Und dann geschieht was ganz Spezielles. Diese beiden Männer, sie stehen einfach da. 10 Minuten lang. Keiner sticht zu. Nach diesen 10 Minuten stecken beide ihren Messer weg und verlassen den Raum. Und Rafia, sie weiß wirklich nicht, träumen sie jetzt oder ist das Realität? Da kommt ihre Tochter gelaufen, ein Teenager. Sie war durch ihre Mutter zum Glauben an Jesus gekommen und sie sagt, Mama, stell dir vor, ich habe Jesus stehen sehen, wie er die Hände der beiden Onkel festgehalten hat, sodass sie nicht zustechen konnten. Wir können uns vorstellen, wie beide total überglücklich waren über diese übernatürliche Rettung. Noch an dieser Nacht sind sie geflohen zu Freunden. Am anderen Ende von Riad und von dort aus konnten sie sich weiter in Sicherheit bringen. Solche Geschichten schreibt Gott immer und immer wieder. Und wir können uns aber auch fragen, das hat sich natürlich auch Rafia gefragt, weshalb, Gott, hast du bei mir so eingegriffen? Und weshalb musste Mina sterben? Genau diese Geschichte haben wir in Apostelgeschichte 12. Vers 2 steht, der Apostel Jakobus aber wurde mit dem Schwert hingerichtet. Punkt. Dann wird Petrus ins Gefängnis geworfen. Auch ihn wollten sie hinrichten. Was macht Gott? Er befreit ihn. Er schickt einen Engel. Der Engel führt ihn heraus aus dem Gefängnis. Er ist frei und kann fliehen. Warum Gott das einmal nicht eingreift und das andere mal eingreift, wissen wir nicht. Wenn wir beten, können wir immer für das Wunder beten. Aber wir müssen uns bewusst sein, auch wenn Gott nicht eingreift, dass eine Mina und viele, viele tausende andere mit ihr lieber stirbt, als Jesus zu verleugnen. Auch dazu braucht es Kraft. Oder sich zu Jesus bekennen, braucht Kraft. Und das ist auch eine Gebetserhörung. Wenn Geschwister von uns sagen, lieber sterbe ich, als dass ich Jesus verleugne. Also wir dürfen beten, wir dürfen fürs Wunder beten, aber wir müssen es Gott überlassen, was er tut. Ihr habt einige Geschichten, Gottes verborgenes Wirken, wo Gott wirklich wunderbar gewirkt hat in diesem Heft, das er bekommen hat. Jesus hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und wir als Open Door sind ja bekannt, dass wir den Weltverfolgungsindex die Geschichte steht in dem Buch Im Angesicht des Todes. Es ist ein Buch mit noch 6 anderen Geschichten, die sehr ähnlich sind, kann ich nur empfehlen. Weltverfolgungsindex 2026, das ist der Index, zeigt immer die 50 Länder, in denen die Verfolgung am stärksten ist. Insgesamt gesehen war die Verfolgung jetzt oder ist im Moment die Verfolgung in 15 Ländern extrem, in 45 sehr hoch und in 21 Ländern ist sie hoch. Das ist die nächste Folie. Genau, also da sieht man es. Natürlich die Extreme, das sind die dunkleroten, die sehr hohen, die mehr gelben in unserem Poster. Insgesamt leben in diesen 81 Ländern ca. 388 Millionen Christen. Ich habe mal so ein bisschen gerechnet, das ist ungefähr 5-mal die Bevölkerung von Deutschland, die als einer starken Verfolgung ausgesetzt ist. Wer sich da mehr vertiefen möchte, wir haben dieses Magazin Gesichter der Verfolgung bei uns auf dem Büchertisch, kann man gratis mitnehmen. Da ist auch dieses Poster drin und auf dem Poster kann man die Länder sehen und auf der Rückseite des Posters, da kann man nachlesen, wie wir so einen Index erstellen. Wie kommt der eigentlich zustande? Wir haben da ein Punktesystem und ich werde euch das nachher anhand von Nordkorea noch ein bisschen genauer erläutern. Von unserer Homepage gibt es noch viele Informationen, zum Beispiel zu jedem einzelnen Land dieser 50 Länder kann man nachlesen, wie dort die Verfolgung ganz konkret aussieht. Man kann sogar Videos anschauen und auf unserem Büchertisch, da haben wir Bücher aus ganz verschiedenen Ländern, wo man auch mal sich rein vertiefen kann, wie dort die Verfolgung aussieht. Wir haben auch Gebetskarten zu den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex. Das ist die von Nordkorea, die ihr hier seht. Auf der einen Seite ein paar wenige Infos zu Nordkorea, auf der anderen Seite konkrete Gebetsanliegen. Die kann man gut zum Beispiel im Hauskreis benutzen, im Gebetskreisen, Jugendkreis vielleicht. Einfach, wenn man für verfolgte Christen beten will, ist das ein gutes Werkzeug. Christen werden verfolgt, 388 Millionen stark. Jetzt können wir uns fragen, was hat denn das mit uns hier in Deutschland zu tun, wenn wir ehrlich sind, uns geht's recht gut. Wir haben vielleicht mal, dass wir ausgelacht werden, vielleicht wird man mal benachteiligt. Ich kenne auch Christen, die haben ihren Job verloren, weil sie sich einfach klar zu Jesus bekannt haben, weil sie vielleicht nicht bereit waren zu lügen, zu betrügen. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir uns mit den Christen vergleichen, die so stark verfolgt werden, kann man so denken, ja, es gibt sowas wie zwei Gemeinden von Jesus. Die einen, die haben es richtig gut, die sind in Freiheit, und die einen, die haben es eben schlecht, die sind in Verfolgung. Und es gab mal einen Open-Doors-Tag, da war ein arabischer Christ namens Labif Madanat eingeladen, und während seines Vortrags schaut er plötzlich so in die Runde und sagt: Ihr lieben Deutschen, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu. Die einen im Urlaub und die anderen in Verfolgung. Auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Wie kann er sowas sagen? Wenn wir in die Bibel schauen, 1. Korinther 12 in den Versen 26 und 27, da steht: Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Also jede Ortsgemeinde, die zeichnet sich aus, wenn sie das lebt, oder? Jeder wünscht sich doch, wenn er leidet, wenn er krank ist, dass jemand sich erkundigt, dass Leute sagen, ja, wir beten für dich, dass man vielleicht auch mal vorbeischaut, besucht. Oder wenn jemand befördert wird, wenn jemand eine Prüfung besteht, dass die anderen nicht neidisch sind, sondern sich mitfreuen, das ist Gemeinde. Und das ist gut so. Wir vergessen aber leicht, dass wir nicht nur Ortsgemeinde sind, sondern auch weltweit gesehen sind wir eine Gemeinde. Das ist interessant, das Wort Ekklesia, das heißt die Herausgerufenen, das wird im Deutschen mit Kirche oder Gemeinde übersetzt. Das meint oft, meistens die Ortsgemeinde. Aber es wird auch benutzt, um die weltweite Gemeinde Jesu zu beschreiben. Also auch weltweit gesehen sind wir ein Leib. Und darum steht auch in Hebräer 13, Vers 3, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Das ist ein herausfordernder Vers, oder? Dass wir uns mal vorstellen, wie ist das, nur weil man an Jesus glaubt. Man hat nichts verbrochen. Man hat vielleicht sogar Gutes getan, aber man sitzt im Gefängnis, nur weil man an Jesus glaubt. Oder man wird körperlich misshandelt, nur weil man an Jesus glaubt. Und ich glaube, deutlich, dieser Vers, er fordert uns heraus, dass wir uns mit unseren verfolgten Geschwistern identifizieren. Das Mitleiden mit unseren verfolgten Geschwistern und das an sie denken oder an sie denken in unserem Herzen, das sollte schlichtweg ein Teil unseres Christseins sein, weil wir ein Leib mit ihnen sind. Der Bruder Andrew, das ist ja der Gründer von Open Doors, er hieß Anne van der Bijl, ist vor ein paar Jahren verstorben. Ein Holländer, er ist ja bekannt geworden als der Schmuggler Gottes. Und er hat 1955 das erste Mal verfolgte Christen in Polen getroffen. Und er hat sie gleich gefragt: Was kann ich für euch tun? Was braucht ihr? Und was haben sie gesagt? Bibeln. Die hatten fast keine Bibeln. Die hatten zu fünft vielleicht eine, zu zehn vielleicht eine. Und die haben gesagt: Bring uns Bibeln. Und so wurde er zum Schmuggler Gottes. Das ist inzwischen ein Bestseller, über 10 Millionen Mal verkauft. Ein tolles Buch. Und ich erwähne ihn, weil er eigentlich das Motto von Open Doors vor 70 Jahren schon, bald 71 Jahren, geprägt hat. Indem er gesagt hat: Was braucht ihr? Wie kann ich euch helfen? Das sind die Fragen, die wir heute noch stellen, und wir arbeiten so, dass wir als Open Doors in all diesen Ländern, wo Christen verfolgt werden, haben wir Mitarbeiter vor Ort, das sind meistens Einheimische, vielleicht auch mal ein Missionar, Pastoren. Die sagen uns, wie die Christenverfolgung dort ganz konkret ausschaut. Und deswegen können wir den Weltverfolgungsindex mit ganz verlässlichen Zahlen erstellen. Ihr werdet es später noch merken, wir runden nicht auf oder ab, wir sagen genau so und so viel. Und wir können sagen, weniger waren es nicht, eher mehr. Und die sagen uns aber auch, was unsere verfolgten Geschwister konkret brauchen in ihrer Situation. Und wir versuchen, dass sie das bekommen. Das sind zum Beispiel Beistand und Ermutigung. Jeder, der leidet, der wünscht sich Beistand, der wünscht sich Ermutigung. Und das ist das, was uns, wenn zum Beispiel jetzt ein Anschlag passiert in irgendeinem Land, vielleicht hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, es gibt Tote, es gibt Verletzte, unsere Mitarbeiter gehen sofort hin, sie trösten die Trauernden, sie besuchen die, die im Krankenhaus liegen. Und das Erste ist dann auch immer, können wir irgendwie helfen? Vielleicht braucht es Geld, um das Krankenhaus zu bezahlen. Vielleicht ist der Vater ums Leben gekommen, die Familie hat kein Einkommen mehr. Das setzt dann die Nothilfe ein. Auch Hilfe zur Selbsthilfe, dass jemand wieder selbstständig auf die Beine kommt, wieder sein eigenes Geld verdienen kann. Zum Beispiel, dass eine Witwe in Afrika ein paar Ziegen bekommt, damit sie und ihre Familie davon leben können. Auch Bibel- und Literaturverteilung ist heute immer noch ein Thema. Biblische Schulungen, die auf Verfolgung vorbereiten, sind absolut beliebt. Und auch der Sprachrohrdienst, wir wollen Sprachrohr sein für unsere verfolgten Geschwister und einfach dies in der Öffentlichkeit bekannt machen, ja, was unsere verfolgten Geschwister erleiden. Ich habe das jetzt ganz kurz angerissen, wer mehr wissen möchte. Wir haben einen Jahresbericht jedes Jahr, immer im August, und wir haben noch Hefte vom letzten Jahr, da könnt ihr, das ist die nächste Folie, da könnt ihr einfach nachlesen, was wir genau tun, und da ist es auch mit Zahlen belegt. Wer einen Abriss von der Geschichte von Open Doors mal haben möchte, wir haben letztes Jahr ja 70 Jahre gehabt, da gibt es das Sonderheft, 70 Jahre Open Doors, könnt ihr auch gerne gratis mitnehmen. Und zum Schluss möchte ich noch die Vision nennen. Christen engagieren sich weltweit für ihre am härtesten verfolgten Glaubensgeschwister und stärken sie, damit sie treue Zeugen von Christus in der Welt bleiben. Also unser Ziel ist, dass möglichst viele unserer verfolgten Geschwister dort, wo sie sind, bleiben können, denn sie sind oft in Ländern, wo man nicht so leicht reinkommt oder gar nicht, und sie kennen die Sprache, für sie ist es einfach, und darum macht es so viel Sinn, sie zu unterstützen, und manche gehen in ihren Ländern sogar hin und versuchen, unerreichte Volksgruppen zu erreichen. Interessant ist, die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten, die lautet, betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Interessant, sie sagen nicht, betet, dass die Verfolgung aufhört. Das sind wenige, die es vielleicht, wenn es mal ganz krass ist, die verfolgen, dann sagen sie, betet doch, dass die Verfolgung aufhört. Aber die meisten sagen, betet, dass wir standhaft bleiben. Denn für sie ist Verfolgung normal. Oder für uns wäre es speziell, wenn jetzt Verfolgung nach Deutschland käme, müssen wir uns mal dran gewöhnen. Sie leben, sie kommen in der Verfolgung zum Glauben, für sie ist es normal. Und wenn man im Neuen Testament liest, dann weiß man, dass es eigentlich normal ist und dass wir im Ausnahmezustand leben. Und ich finde die Bitte eigentlich genial. Denn nicht jeder kann verfolgte Christen besuchen gehen, so wie wir Referenten das einmal im Jahr machen dürfen. Nicht jeder kann spenden, aber jeder, der Jesus kennt, kann beten. Und da ist erst so die Frage an uns, können wir glauben, wenn wir zum Beispiel jetzt nachher für Nordkorea beten, dass es irgendeinen Unterschied macht? Und unser Medienteam hat mal sich die Mühe gemacht, ein paar Zeugnisse zusammenzutragen. Und dieses Video möchte ich euch zeigen, einfach mit ein paar Zeugnissen. Jawohl, unsere Gebete, sie bewirken etwas.
Thank you.
Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die... Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte. Für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen. Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete.
Wer von euch hier auf der Erde Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.
Unsere Gebete, sie bewirken etwas, da können wir uns ganz sicher sein. Und ich liebe das Zitat einer zentralasiatischen Gläubigen. Sie hat gesagt, als ein Team von uns sie besucht hat, wir wussten gar nicht, dass sie für uns betet, aber wir haben die Kraft eurer Gebete gespürt. Und das dürfen wir so mitnehmen, ja? Unsere Geschwister, sie spüren die Kraft unserer Gebete. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen über Nordkorea schlau machen, wie dort die Situation für unsere Geschwister ausschaut und allgemein und dann für dieses Land beten. Nordkorea gehört zu den Ländern, wo es tatsächlich mal eine starke Erweckung gab, aber inzwischen ist die Verfolgung so stark, dass es mit einer Ausnahme seit ungefähr 30 Jahren, seitdem man den Weltverfolgungsindex erstellt, auf dem ersten Platz liegt, also mit der stärksten Verfolgung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ist also schon eine Weile her, fand in Korea eine Erweckung statt, die solche Ausmaße hatte, dass sie oft als die große Erweckung von 1907 bezeichnet wird. Diese Erweckung, da haben ganz, ganz viele zum Glauben gefunden. Man kann sagen, der Protestantismus, also die evangelischen, evangelikalen Gemeinden sind so richtig aus dem Boden geschossen und das Land wurde tatsächlich dadurch verändert. Besonders die Stadt Pyongyang, also die heutige Hauptstadt von Nordkorea, die entwickelte sich zum Zentrum dieser Bewegung und galt zeitweise als Jerusalem des Ostens. Vielleicht hat es schon mal jemand gehört, Jerusalem des Ostens, weil dort so eine Erweckung war. Dieser Erweckung ist es vermutlich zu verdanken, dass die Zahl der Christen trotz jahrzehntelanger massiver Verfolgung immer noch ca. 400.000 beträgt, also 1,5% der Bevölkerung. Unsere Geschwister, sie schaffen es irgendwie, das Evangelium, obwohl es total verboten ist, wir werden es nachher noch hören, innerhalb von der Familie und auch sonst weiterzugeben. Ich möchte jetzt euch auf der nächsten Folie mal zeigen, wie das mit dem Weltverfolgungsindex funktioniert. Es gibt maximal 16,7 Punkte für einen Bereich, weil 6 mal 16,7 gibt ungefähr 100. Und ihr seht hier, wir fragen ab, kann man seinen Glauben privat leben, in der Familie, in der Gesellschaft, wie sieht es im Staat aus, kann kirchliches Leben, kann man Gottesdienste offiziell feiern? Ihr seht hier alles 16,7, das heißt nein, geht gar nicht. Wenn du privat in deiner Bibel liest und ein Nachbar kommt rein, kann das heißen, dass du im Arbeitslager endest. Also so brutal ist es dort. Und nur das Auftreten von Gewalt, das hat nicht die volle Punktzahl, das variiert jedes Jahr ein bisschen, kommt immer darauf an, was uns gemeldet wird. Genau, also da fehlen 3 Punkte, aber ansonsten ist es einfach ja, schlimmste Verfolgung, die man sich vorstellen kann. Es ist eine Diktatur, wenn man es genau nimmt. Die Bürger, die werden eigentlich alle unterdrückt, bis auf ein paar wenige. Die meisten Menschen hungern und leben in Armut. Man sieht hier, wie Leute auf dem Feld was zu essen suchen. Die Regierung schottet auch das Land total nach außen ab, damit keine Informationen aus dem Ausland eindringen. Und auf diesem Video, das ich euch jetzt zeigen möchte, da berichten einfach ein paar Christen, die meisten von ihnen, ich glaube sogar alle, leben nicht mehr in Nordkorea, die sind geflohen. Und sie erzählen mal, wie sie dort ihr Christsein gelebt haben, was sie erlebt haben dort in Nordkorea.
Nordkorea, ein Land mit einem gottgleichen Personenkult um den großen Führer Kim Jong-un und seine Vorgänger Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auch wenn das Land offiziell Demokratische Volksrepublik genannt wird, so hat das totalitäre Regime ein wachsames Auge auf seine Bürger. Es gibt keine Religions- und Glaubensfreiheit und deshalb sind Christen quasi Staatsfeinde in ihrem eigenen Land.
Sie betrachten Christen als eine Bedrohung für ihre Nation, weil die Christen Gott anbeten und ihm folgen. Daher ist Nordkorea derzeit das Land mit der stärksten Verfolgung in der Welt. Wird dort jemand Christ, bedeutet das, dass er versucht, einen anderen Lebensstil zu leben als der offiziell anerkannte. Und damit stellt er sich gegen die Parteiführung und die Regierung. So sehen sie das. Man wird als politischer Verbrecher gesehen. Da tötet man die Christen, ihre Eltern und ihre Kinder. Es werden also 3 Generationen umgebracht oder sie kommen lebenslang in ein politisches Gefängnis.
So jagen sie allen Angst ein. Das nordkoreanische System gleicht einer Art Götzendienst. Es ist nicht erlaubt, irgendjemand anderes zu verehren als die Staatsführer. Irgendein anderes Idol zu haben als das ihre. Der christliche Glauben wird einer politischen Überzeugung gleichgesetzt. Hast du die Kirche besucht, dann verehrst und glaubst du einen anderen Gott als den ihren. Darum haben sie mir gedroht und mich mit Schlafentzug gefoltert.
Von klein auf werden Nordkoreaner damit einhergehend indoktriniert. Dadurch werden Kinder, aber auch Nachbarn und Familienmitglieder gefährliche Spitzel.
Die Untergrundkirche sagte den Gläubigen, mit niemandem über ihren Glauben zu reden. Hätte bei uns aber jemand sichere Beweise gefunden, wie zum Beispiel eine Bibel, dann wäre unsere ganze Familie in einem Straflager für politische Gefangene gelandet. Wenn sie dich einmal dorthin gebracht haben, ist es fast unmöglich, da wieder herauszukommen. In meiner Heimatstadt war ich einmal an einem solchen Ort.
Nordkoreaner, die versuchen, über China zu fliehen, sind ebenfalls großer Gefahr ausgesetzt. Die Grenzen werden stark bewacht. China schickt jeden Nordkoreaner sofort wieder zurück. Und das, obwohl das Land ein UN-Flüchtlingsabkommen unterzeichnet hat. Es wäre problemlos möglich, alle Geflüchteten ohne weitere Kosten und Mühen nach Südkorea zu schicken. Der südkoreanischen Verfassung nach sind nordkoreanische Geflüchtete sogar südkoreanische Staatsbürger. In Nordkorea werden sie als Vaterlandsverräter bestraft. Doch die Untergrundgemeinde in Nordkorea wächst weiter.
Es spornt mich an zu wissen, dass da Menschen sind, die für uns beten und sowohl geistliche als auch praktische Hilfe leisten, damit wir siegreich sein können. Ich bin Gott dankbar, dass wir durch eure Gebete an unserem Glauben festhalten können und unseren Weg mit Jesus inmitten der Verfolgung gehen können.
Ich bin so dankbar für alle, die für Nordkorea beten. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle, die Sie für die Menschen in Nordkorea beten.
Ja, der Dank wird gleich auch euch gelten, denn wir wollen jetzt gerade für Nordkorea beten. Ich habe mal verschiedene Anliegen formuliert, aber ihr könnt natürlich auch das, was ihr jetzt so aufs Herz bekommen habt, auch einfach vor Gott bringen. Und wir wollen glauben, dass unsere verfolgten Geschwister die Kraft unserer Gebete spüren. Und wir wollen es so machen, damit möglichst viele auch beten können, dass wir kleine Gruppen machen, zu dritt, vielleicht maximal zu viert. Und ich denke, das Einfachste wird sein, wir stehen auf und wenden uns einander zu und beten in Kleingruppen. Und natürlich, wenn jemand sagt, ich möchte für mich alleine beten, das geht auch, ist nicht verboten. Und ich werde dann die gemeinsame Gebetszeit mit dem Gebet abschließen. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für diese Erweckung vor 120 Jahren und dass davon heute noch was zu spüren ist. Danke, dass es noch Christen gibt in Nordkorea, dass es die Regierung nicht geschafft hat, dein Reich zu besiegen oder dein Reich auszumerzen, deine Gemeinde zu vernichten. Danke für jeden Gläubigen in Nordkorea. Und wir beten, Jesus, dass du mit ihnen bist, dass du sie ermutigst. Wir beten für die Verfolger, dass sie dich kennenlernen. Wir beten selbst für den Kim Jong-un. Begegne ihm als der lebendige Gott und zeige ihm, dass du Gott bist und nicht er. Vater, wir beten um Befreiung und eine friedliche Wiedervereinigung mit Südkorea und deiner guten Regierung. Wir trauen dir alles zu. Danke, dass unsere Gebete etwas bewirken. Amen. Vielen Dank fürs Mitbeten. Wenn ihr noch mehr Infos zu Nordkorea möchtet und auch Gebetsanliegen, die gibt es in dem Heft. Das liegt auf dem Büchertisch aus, kann gratis mitgenommen werden. Wir haben noch drei Bücher zu Nordkorea. Das Haus mit dem Zeichen, der Geschichte von Zhang, der nach China flieht, dort zum Glauben kommt und von Gott den Auftrag bekommt, zurückzugehen nach Nordkorea. Und er schafft es tatsächlich, das Evangelium weiterzugeben. Und es kommt durch ihn Menschen zum Glauben. Lasst mich eure Stimme sein, ein ganz besonderes Buch von einer Frau, die 6 Jahre im Arbeitslager war, freikam. Und sie wurde von alle Frauen haben zu ihr gesagt, du musst das publik machen, wie es in so einem Arbeitslager her und zugeht. Und dieses Versprechen hat sie gehalten. In dem Buch Warum verfolgst du mich? Da gibt es 2 Geschichten aus Nordkorea und der Rest ist aus der islamischen Welt. Jetzt wollen wir uns noch einem anderen Teil der Welt zuwenden, wo Christen verfolgt werden. Die Annette hat ja die Arise Africa-Kampagne vorgestellt, Mitte März. Und warum machen wir so eine Kampagne? Einfach deswegen, weil in Subsahara-Afrika die halten einen anderen Rekord. Nordkorea hat den Rekord für die stärkste Verfolgung seit vielen Jahren. Subsahara-Afrika ist noch nicht so lange, aber dort ist die Gewalt gegen Christen weltweit am stärksten, wie ihr nachher gleich sehen werdet. Und deswegen haben wir diese Kampagne gestartet, die international ist, deswegen auch der englische Titel. Und letztes Jahr an den Open Doors Tagen haben wir das gemacht. Und übrigens dieses Jahr finden wieder Open Doors Tage statt, auch wieder in Karlsruhe in der DM Arena. Himmelfahrt, Jugendtag, Freitag, Gebetsabend, Samstag, der Open Doors Tag mit Kindertag, also herzliche Einladung. Es gibt Einladungen auf dem Büchertisch, könnt ihr gerne mitnehmen. Von den 50 Ländern auf unserem Weltverfolgungsindex befinden sich allein 15 in Subsahara-Afrika, also fast ein Drittel. Und man muss wissen, dass Afrika seit einigen Jahren Erweckung erlebt. Also da ist er noch nicht vorbei. Da ist sie in vollem Gange. Ein paar Zahlen dazu. Um das Jahr 1900 gab es in Afrika 7 Millionen Christen. Das waren 12,5% bei einer Gesamtbevölkerung von 56 Millionen. 2023 waren es 560 Millionen Christen. Das sind ungefähr 48% aller Afrikaner, obwohl ja der Norden muslimisch ist. In Subsahara-Afrika beträgt der Anteil der Christen ungefähr 60%. Und die Prognose ist, dass wenn die Bevölkerung, also der christliche Anteil der Bevölkerung so weiter wächst, dann werden um das Jahr 2050 doppelt so viele Christen sein wie heute. Man kann sagen, kein Wunder, dass der Teufel alles versucht, das zu verhindern. Wie sieht diese Gewalt gegen Christen aus? Von den weltweit 4.849 wegen ihres Glaubens getöteten Christen, hier seht ihr die genaue Zahl, starben 4.443 in Subsahara-Afrika, das entspricht fast 92%. Und allein in Nigeria wurden 3.490 Christen um ihres Glaubens willen getötet, das entspricht 72%, 339 in der Demokratischen Republik Kongo und 150 in Burkina Faso. Also wirklich dramatische Zahlen und man kann sich fragen, was passiert da eigentlich? Islamische Extremisten, sie überfallen christliche Dörfer, sie brandschatzen, sie morden, vergewaltigen, entführen, stehlen und zerstören. Wer kann, rettet sich durch Flucht, denn in den meisten Fällen ist es nachher nicht mehr möglich, in seinen Ort, in sein Haus zurückzukehren, weil es entweder total zerstört ist oder weil es zu gefährlich wäre, weil die Extremisten immer noch in der Nähe sind. Im Moment sind deswegen 16 Millionen Christen oder weit mehr als 16 Millionen Christen in Subsahara-Afrika auf der Flucht vor Gewalt. Das ist ungefähr die Einwohnerzahl von Bayern und Rheinland-Pfalz zusammen. Man muss sich immer vor Augen führen, dass es nicht im ganzen Land jeweils, also Nigeria ist zum Beispiel nur im Norden, Burkina Faso ist es im gewissen Teil und so weiter. Ein Teil vom Land hat vielleicht Ruhe, aber in einem Land, da ist es ganz, ist die Verfolgung ganz massiv. Was wünschen sich unsere Geschwister in Subsahara-Afrika, beziehungsweise was können wir konkret für sie tun? Jonathan Ogbete aus Nigeria sagt, zuerst und vor allem brauchen wir Gebet. Wir brauchen den Leib Christi, der sich an unsere Seite stellt. Jesus wird uns nicht im Stich lassen. Jesus hört unsere Gebete und Jesus wird gewiss antworten. Deswegen haben wir Gebetskarten kreiert und die Gebetskarten gibt 7 an der Zahl. Und das sind die Gruppen, für die wir speziell beten wollen. Kinder und Jugendliche, Pastoren, Witwen, Verfolger, Regierungen, geflüchtete Christen, entführte Frauen und Kinder. Ihr könnt euch gerne entweder jeweils zu der Gruppe, die euch interessiert, eine Gebetskarte draußen mitnehmen. Also sind jetzt 3 Bäume draußen und bei dem vordersten, da liegen die Gebetskarten. Könnt ihr euch gerne bedienen und es gibt auch ganze Sets. Das links, bitte betet für uns, das ist das Set, da sind alle 7 drin. Kann man gut mitnehmen und zu Hause vielleicht als Ehepaar, als Familie, Hauskreis und so weiter weiter beten für unsere Geschwister in Subsahara-Afrika. Neben dem Gebet können wir ermutigen. Also das genau. Ihr habt ja die Flyer gesehen, hier habe ich noch eine, habe ich ganz vergessen. Jetzt fehlt mir was. Liegt da, kannst du mir den schnell geben? Der ist irgendwie rausgefallen. Danke. Ihr habt ja diesen Flyer oder Karte bei euch auf dem Platz liegen gehabt. Wer keinen hatte, es hat nicht ganz so gereicht, schaut euch um. Also die vorderen Plätze, wie immer, die sind frei. Da gibt es noch Flyer und Magazine und so, da könnt ihr euch bedienen. Und in dieser Karte drinnen, da gibt es ein Blatt. Und es gibt auch übrigens draußen auf dem Tisch mit den Bäumen, diesen Arise Africa Tisch, gibt es auch noch lose Blätter. Wer zum Beispiel an einer Petition teilgenommen hat, schon, der kann einfach draußen so ein Blatt noch nehmen und da dürfte eine Ermutigung draufschreiben für unsere verfolgten Geschwister in Subsahara-Afrika. Und am besten macht es so, dass ihr euren Vornamen drunter schreibt und dann, wo ihr her seid. Denn ich kann mir gut vorstellen, also die gehen dann an unsere Geschwister in Subsahara-Afrika als Ermutigung und die gucken vielleicht danach und sagen, boah, aus Villingen-Schwenningen in Deutschland, da kennt jemand unsere Situation. Wow. Deswegen ermutige ich, schreibt euren Vornamen drauf und wo ihr her seid. Hier ist schon ein Bibelvers drauf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kommt die Ermutigung drauf, die ihr schreibt. Ich habe mal meins, kann man einblenden. Jesus loves you and he is with you. Our heavenly father will take care for you. Gerhard vom Steinen in Germany. Also Jesus liebt dich, er ist mit dir, unser himmlischer Vater wird für dich sorgen. Wo habe ich diese her? Wir haben ein Blatt draußen. Also wenn ihr eine gute Idee habt, vielleicht auch gut Englisch könnt, Google Translator habt oder so weiter, dann könnt ihr das ja selbstständig machen. Wer sagt, nee, ich bin nicht so gut in Englisch, ich habe auch nicht so eine Idee, was ich da schreiben könnte. Bei den Bäumen, da liegen solche Blätter und da sind ein paar Sätze, Ermutigungssätze auf Deutsch und Englisch drauf. Und auf der Rückseite sind auch noch weitere Bibelverse. Also wenn ihr noch einen Bibelvers auf dem Herzen habt, könnt ihr vielleicht einen von denen aussuchen und auch noch draufschreiben. Diese Blätter nehme ich nachher mit. Die gehen nach Kelkheim in unser Hoffnungszentrum, unser Zentrum in Deutschland. Von dort aus gehen sie nach Subsahara-Afrika. Ich darf diesen Sommer nach Subsahara-Afrika reisen und ich befürchte, dass mein Koffer halb voll sein wird mit diesen Blättern. Aber das mache ich gerne. Das ist nämlich der beste Weg, die dorthin zu bringen. Auf der nächsten Folie seht ihr so einen Baum in Subsahara-Afrika, in Nigeria, in einem Traumazentrum, weil viele traumatisiert sind dort. Frauen und Männer haben wir dort, sind wir dabei, Traumazentren aufzubauen. Und dort stehen dann auch diese Bäume, ein bisschen anders als hier. Und da dürfen sich dann die, die an einem Traumaseminar teilnehmen, solche Blätter nehmen und dadurch werden sie ermutigt. Wie wir vorhin gehört haben, da leiden Geschwister in Deutschland mit uns. Wir sind ein Leib. Wow, das ermutigt sie. Und dann gibt es noch die Petition. Wenn er den Flyer da aufmacht, da ist dann diese Karte, die kann man rausdrücken. Und da drittens, Petition, die ist auch ganz wichtig, weil ich merke mir, manche Leute nehmen das nicht so ernst. Es ist ganz wichtig, denn die geht an die Afrikanische Union, die geht an die UN, die geht an einzelne Regierungen. Wir möchten einfach, dass den Regierungen und Afrikanischen Union und wer auch immer, dass ihnen klar wird, weltweit wissen viele um die Situation dort und ihr solltet mal was tun. Und es hat jetzt gerade vor ein paar, ich weiß gar nicht mehr, 2-3 Wochen, hat das erste Mal ein Prozess stattgefunden gegen Extremisten. Und die nigerianische Regierung hat voll zugeschlagen. 386 Extremisten wurden angeklagt und verurteilt zu mindestens fünf Jahren Gefängnis bis lebenslang. Das erste Mal, dass Extremisten bezahlen müssen für das, was sie getan haben. In der Vergangenheit sind die immer frei ausgegangen, die konnten machen, was sie wollten, rechtsfreier Raum. Und das, genau das möchten wir erreichen, dass es noch viel mehr geschieht und auch in anderen Ländern geschieht. Deswegen bitte ich euch, diese Petition zu unterschreiben. Ihr seht auch noch auf der Folie die anderen Gründe, weshalb wir das machen sollten. Wenn ihr die ausgefüllt habt, die Karte, könnt ihr sie gerne draußen in die Box werfen. Das hat auf dem Büchertisch eine Box und auch bei dem Arise Africa Stand hat es eine Box. Einfach dort einwerfen. Ich nehme das mit und es kommt dann an die richtige Adresse. Es gibt einen kleinen QR-Code, sieht man fast nicht. Den kann man auch nutzen, dann kann man natürlich online an dieser Petition teilnehmen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, wer weitere Informationen haben möchte, wir haben auch da ein Sonderheft zu Arise Africa. Es liegt auch auf dem Tisch draußen aus. Könnt ihr euch bedienen, könnt ihr gerne mitnehmen mit Informationen, mit Gebetsanliegen. Und wir haben noch was, ein Botschafterpaket. Das ist was ganz Besonderes. Könnt ihr auch gratis mitnehmen, wenn ihr irgendwo eine Möglichkeit habt, diese Kampagne selbst durchzuführen, sei es in einem Hauskreis oder Gebetskreis oder Studentenkreis oder was es auch immer sein mag. Da ist alles drin, was ihr braucht, um selbstständig so eine Veranstaltung durchzuführen. Und wenn ihr noch mehr braucht, als drin ist, kann man das ohne weiteres im Internet gratis nachbestellen. Ich fasse zusammen, alle Christen weltweit bilden den Leib Christi und wir hier in Villingen, Schwenningen und Umgebung sind Teil davon und wir sind aufgerufen, uns mit unseren verfolgten Geschwistern zu identifizieren und mit ihnen mitzuleiden. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle anderen mit. Deshalb lasst uns mit unseren verfolgten Geschwistern in Verbindung bleiben und in erster Linie für sie beten. Denn wir haben es gehört, die wichtigste Bitte unserer verfolgten Geschwister ist, betet für uns, bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Und die beste Möglichkeit, um für verfolgte Geschwister im Gebet dran zu bleiben und immer wieder aktuelle, ganz konkrete Anliegen zu bekommen, das ist unser Gebetskalender. Deswegen hat hoffentlich jeder so ein Heft bekommen, das dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen, das gehört euch, auch Kugelschreiber, alles was auf eurem Platz war, gehört euch und nehmt es mit. Und in diesem Heft sind jedes Mal wichtige Informationen, die man sonst nicht kriegt. Diesmal Gottes verborgenes Wirken, letztes Mal ging es um Christen im Nahen Osten, es wird auch demnächst mal um Kinder gehen in Verfolgung. Also immer wieder Themen, Länder, die da vorgestellt werden, Informationen, die man sonst nicht bekommt. Schon das ist es wert, dieses Heft zu bekommen. Aber es geht noch weiter. Wir haben hier den Gebetskalender in der Mitte, den kann man richtig gut heraustrennen. Und da wird es uns eben ganz leicht gemacht, jeden Tag diese Verbundenheit mit unseren verfolgten Geschwistern im Gebet zum Ausdruck zu bringen. Denn es ist für jeden Tag ein einziges Anliegen. Es ist immer mit dem Land überschrieben, aber meistens geht es nicht ums ganze Land, sondern um eine einzelne Person, eine Familie, vielleicht auch eine Gemeinde. Und ich will euch mal das von heute vorlesen. Nigeria. Vor 8 Jahren wurde die damals 14-jährige Lea Shalibu, der Bericht ist im Heft drin, auf den letzten Seiten, von Boko Haram entführt. Bis heute befindet sie sich in Gefangenschaft. Islamisten entführen junge Christinnen wie Lea, um sie durch Gewalt zur Annahme des Islams zu zwingen. Beten wir für diese Christinnen um eine baldige Freilassung und dafür, dass sie an Jesus festhalten. Im Heft ist eigentlich immer so die letzten 2 Seiten, die sind zu Arise Africa. Und beim Gebetskalender, wenn ihr es vorhin gesehen habt vielleicht, da sind auch die ersten 7 oder 8 Tage, die gehen um Arise Africa. Sodass man auch anhand von dem Gebetskalender richtig gut weiterbeten kann für Arise Africa mit frischen Dankesanliegen, mit frischen Gebetsanliegen. Und ich möchte euch ermutigen, werdet doch Gebetspartner für unsere verfolgten Geschwister weltweit und im Besonderen für Subsahara-Afrika. Und lasst euch dieses Heft mit Gebetskalender regelmäßig zukommen. Es ist kostenlos. Es geht uns wirklich ums Gebet für unsere verfolgten Geschwister. Und wer das gerne regelmäßig bekommen möchte, und um beten zu können, kann entweder die Jahrkarte ausfüllen, hinten drauf, und in eine der Boxen, Büchertisch oder Rise Africa Tisch werfen. Und dann bekommt er das zugeschickt. Es gibt noch eine 2. Möglichkeit. Bei der Petition ist hinten drauf Bete. Wenn er diese Karte, wenn er sowieso die Petition ausfüllt, könnte er auch hinten Bete ausfüllen. Und dann bekommt er auch das Magazin nach Hause geschickt. Und die 3. Möglichkeit ist der QR-Code. Der ist natürlich für die, die online dabei sind, die einzige Möglichkeit. Aber für alle anderen könnt ihr wieder jetzt einscannen. Oder es gibt auch am Büchertisch nochmal den QR-Code. Kann man es dann im Internet bestellen, aber es gibt auch, du kriegst dann auch das gedruckte Magazin nach Hause geschickt. Ja, ich fände es toll, wenn er wirklich sagen würde, wow, ich will mitbeten für unsere folgenden Geschwister in Subsahara-Afrika und weltweit. Und ich danke allen, die das schon tun. Und wir wissen, dass Gott etwas macht mit unserem Gebeten. Die einen werden übernatürlich gerettet und die anderen kriegen die Kraft, bis zum Ende an Jesus festzuhalten. Und durch unsere Gebete geht Erweckung weiter, auch in Ländern, wo Christen massiv verfolgt werden. Und lass uns jetzt noch aufstehen und ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, ich bitte dich für mich, für uns alle, dass wir das, was wir heute gehört haben, mitnehmen, dass es unser Herzen bewegt, dass wir treu beten für unsere verfolgten Geschwister weltweit, doch in Subsahara-Afrika. Und danke für dein Wirken. Danke, dass wir wissen, dass oder erwarten dürfen, dass unsere Geschwister die Kraft unserer Gebete spüren, dass Auswirkungen da sind, dass du Situationen veränderst. Ja, wir wollen es glauben und wir danken dir, dass wir kommen dürfen, dass wir auch unser Herz vor dir ausschütten dürfen, immer wieder auch, wenn wir vielleicht auch so richtig Anteil nehmen und es uns selber bedrängt, diese Not, von der wir hören, aber wir dürfen es dir geben, wir dürfen dir vertrauen, dass du bei unseren verfolgten Geschwistern bist, dass du ihnen deine Nähe schenkst, dass du ihnen hilfst. Vielen Dank. Danke, dass wir ein Leib sind und ich bitte dich, dass wir das so richtig sehen und leben. Amen. Ja, wir singen noch ein Lied.
Ja, ihr dürft